Ein grober Satz behauptet ja, dass über neue Musik mehr geredet und geschrieben wird, als dass sie gehört würde. Und da haben wir natürlich was dagegen und wir tun auch was. Auf der Stelle gibt's aus gutem Grund Musik aus einer der erfolgreichsten Opernkompositionen des 20. Jahrhunderts. Sie hören einen Ausschnitt aus Lear von Aribert Reimann.
Ein Interludium aus Lear von Aribert Reimann. Er wird heuer mit dem Nobelpreis der Musik ausgezeichnet. Aribert Reimann wird am 24. Mai der Siemens Musikpreis überreicht. Und wir haben mit Michael Rossnagel, den Geschäftsführer der Ernst von Siemens Musikstiftung, zu Gast. Guten Abend, Herr Rossnagel.
Schönen guten Abend.
Warum Reimann?
Ich denke, er ist einer der erfolgreichsten Komponisten, besonders was das Musiktheater angeht. Und er war einfach dran.
Der Siemens Musikpreis ist eine hochkarätige Auszeichnung für Komponistinnen und Komponisten. Daneben fördern Sie aber auch weitere Initiativen im Bereich der zeitgenössischen Musik. Wie viel Geld steht Ihnen zur Verfügung und wie wird das verteilt?
Stehen 2,5 Millionen Euro in diesem Jahr zur Verfügung. 200.000 Euro ist der Hauptpreis, also weniger als 10%. Alles andere geht in die Förderprojekte, wie wir sie nennen, besonders für die zeitgenössische Musik. Allen voran werden es in diesem Jahr knapp 200 Kompositionsaufträge sein. Es werden Unterstützungen Ensembles gegeben, die zeitgenössische Musik interpretieren, an Festivals, auch speziell natürlich der Musikwissenschaft. Das steht auch in der Satzung dieser Stiftung, dass die Musikwissenschaft unterstützt werden soll.
Und unter welchen Kriterien gehen Sie vor? Gibt es Vorgaben von Firmenseite?
Ich wüsste nicht, dass diese Stiftung was mit der Firma zu tun hat. Sie trägt zwar den Namen eines berühmten Industriellen, Siemens, aber der Stifter ist Ernst von Siemens, der aus seinem Privatvermögen 1972 diese Stiftung nebst anderen Stiftungen, nämlich der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung und der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung, immer aus seinem Privatvermögen gegründet hat. Und es gibt da keinerlei Einfluss. Das Unternehmen ist auch rechtlich strikt getrennt. Die Musikstiftung ist in der Schweiz domiziliert, sitzt im Zug und wird sozusagen beidseitig sowohl von der Schweiz aus wie auch aus dem Domizil in München sozusagen geleitet und vorangebracht.
Also Sie haben künstlerische Freiheit. Und unter welchen Kriterien gehen Sie vor? Wie wählen Sie aus?
Es gibt eine Satzung natürlich dieser Stiftung. Und allen voran steht dieser Stiftung ein sehr renommiertes Kuratorium mit berühmten Komponisten, Dirigenten, Musikwissenschaftlern und Musikmanagern, die die Anforderungen der Stiftung oder die Satzung erfüllen, indem sie darüber entscheidet, wer Fördergelder bekommt oder nicht. Also man kann sich bei dieser Stiftung bewerben für einzelne Projekte und wir sehen das sehr gewissenhaft durch. Und entscheiden darüber, was dann satzungsgemäß dem Kuratorium vorgelegt wird. Und ich denke, bislang haben wir immer sehr, sehr gute Erfolge gehabt und zeigt über die Zeit hinweg, dass wir viel, viel, viel für die neue Musik tun können.
Woher kommt Ihre Liebe zur neuen Musik?
Ich bin selbst Musiker und habe das auch ausüben dürfen. Und natürlich, wenn man jung ist, darf und soll man auch neue Musik singen. Später habe ich noch Musikmanagement studiert und bin dann so über Orchestergeschäftsführung, Deutscher Musikrat, Aufgabestellung, zeitgenössische Musik, Edition der zeitgenössischen Musik für viele Komponisten gemacht, dann am Staatstheater Stuttgart verantwortlich, auch für viele Inszenierungen der zeitgenössischen Musik. Ja, das wächst einem zu und man nimmt es sozusagen einfach mit der Muttermilch auf. Mein Vater war auch schon Musiker. Und
unser zweiter Gast ist eine relativ junge Komponistin. Katharina Müller hat mit 7 Jahren ihren ersten Kompositionsunterricht bekommen. Heute ist sie 17 und ist Studentin bei Moritz Eggert an der Münchner Musikhochschule. Schönen guten Abend, Frau Müller. Für wann haben Sie denn in Ihre Biografie den Siemens Musikpreis eingeplant? Wann soll der bei Ihnen landen?
Oh, geplant habe ich ihn bis jetzt noch nicht.
Aber
schau mal, wie sich das entwickelt.
So ungefähr. Wir haben ja im Vorfeld uns schon ein bisschen unterhalten und Sie haben da gesagt, es ist schwierig zu sagen, warum Sie komponieren. Aber vielleicht können Sie uns erzählen, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind.
Also ich bin dazu gekommen, ich habe eigentlich irgendwann mit etwa 6 Jahren habe ich angefangen, kleine Stücke zu schreiben. Das war meistens ein paar Takte lang für Klavier mit einem Text dazu, also Art Lieder sozusagen.
Also der Klavierunterricht, der war dann wahrscheinlich schon so mit 3?
Ja, ungefähr.
Ja. Und dann?
Dann kam relativ bald die Geige erstmal, eigentlich mit 4.
Ah ja.
Und dann eben mit 6 ungefähr so die ersten Stückchen. Und mir war damals in der Schule eher langweilig und dann habe ich eben noch eine weitere Beschäftigung gesucht. Wollte damals eigentlich Englisch lernen, was natürlich für die Schule dann wieder entsprechend vorausgegriffen hätte. Und darum hat meine Mutter ein Stück weit das dann umkanalisiert eben auf Komposition, hat gesagt, wir suchen dir einen guten Kompositionslehrer. Und ich bin dann eben zum Wolfgang Zubeck gekommen.
Und woher kommen so die Ideen?
Oh, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Also meistens abends bei mir. Mhm. Also bevorzugt ab 11 Uhr abends kommen die besten Ideen. Und manchmal auch aus anderen Stücken. Ich habe jetzt neulich erst ein Stück geschrieben, wo ich Chopin zitiert habe, zum Beispiel auch. Also
Taugt denn der Moritz Eggert so als Kompositionsprofessor einigermaßen?
Ja, der ist sehr gut. Kann ich nur loben.
Und gibt es auch schon Möglichkeiten, wo Sie Ihre Stücke aufhören?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt also einige Möglichkeiten. Ich habe jetzt neulich was bei mir in meiner ehemaligen Schule gemacht. Und ansonsten auch bei Schülervorspielen von meiner Mutter, die ist Klavierlehrerin, da mache ich hin und wieder was.
Das heißt, die GEMA-Tantiemen, die fließen schon immerhin?
Nee, noch nicht. Die Anmeldung kommt noch.
Okay. Im Alter von 15 Jahren stand sein Entschluss fest, Komponist zu werden. Heute zählt Klaus Kühnel zu den profiliertesten Komponisten seiner Generation. Er studierte Komposition, Dirigieren und Klavier an den Hochschulen Würzburg und Frankfurt am Main. Längere Auslandsaufenthalte als Stipendiat in Paris und Rom rundeten seine Studien ab. Als Dozent für Komposition, Musiktheorie und Kammermusik des 20. und 21. Jahrhunderts ist er am Hochschen Konservatorium in Frankfurt sowie als Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Guten Abend, Herr Kühnel.
Schönen guten Abend.
Haben Sie Ihren Entschluss, Komponist zu werden, jemals bereut?
Nein, das habe ich nicht bereut.
Das lief immer alles glatt.
Wissen Sie, das kommt darauf an, was man unter Glattlaufen versteht. Ich habe mich nie sehr darum bemüht, um meine Publicity oder ich habe auch eigentlich den Begriff Karriere vielleicht zu wenig gepflegt. Also habe mir darüber nie so viele Gedanken gemacht. Ich habe halt immer komponiert und ich gehöre vielleicht jetzt nicht gerade zu den meist aufgeführtesten Komponisten, das ist schon so, ja. Aber es war doch immer so, dass ich das Komponieren als einen Erkenntnisvorgang verstanden habe bei mir, der mich auch selber weitergebracht hat. Und ich habe schon auch ein Publikum. Und insofern also hat sich für mich dieses Problem gar nicht so gestellt.
Lehren Sie lieber oder schreiben Sie lieber?
Naja, wenn Sie mich so fragen, ich schreibe schon lieber.
Wie arbeiten Sie mit Ihren Schülern?
Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Ich würde sagen, mein Unterricht ist jetzt strukturierter geworden, als es früher der Fall war. Das hängt aber auch mit Veränderungen an unserem Hause zusammen, am Hochschen Konservatorium. Wir haben da seit 2 Jahren einen neuen Direktor, mit dem man auch wirklich konstruktive Gespräche führen kann. Und soll ich Ihnen mal ganz kurz schildern, was da so für einzelne Portionen auf die Studenten zukommen oder so. Also gut, es gibt den Einzelunterricht natürlich, hier bei mir die Einzelstunde. Dann einmal in der Woche allerdings habe ich auch ein Kolloquium, wo ich alle treffe und wo ich auch keinen Unterschied mache, aus welcher Abteilung des Konservatoriums die Kompositionsschüler kommen. Wir haben eine Berufsabteilung, wir haben aber auch eine Pre-College-Abteilung und wir haben auch die Abteilung für Nachwuchsförderung. Das sind die ganz Jungen, die noch zur Schule gehen. Die treffe ich allerdings da wirklich im Kolloquium unterschiedslos an. Und das ist ein bisschen eine Kunst, das immer so zu gestalten, dass da alle mitgenommen werden. Dann gebe ich auch einmal in der Woche eine Doppelseminarstunde. Das wechselt jedes Semester. Das sind ausgewählte Themen des 20. und auch 21. Jahrhunderts. Dann organisiere ich auch immer Projekte, zum Beispiel mit Jugendorchestern oder auch schon mit professionellen Ensembles. Einmal im Jahr, immer im Wintersemester, führe ich so einen Workshop durch. Da lade ich profilierte Instrumentalisten ein, die dann während des Semesters auch mit meinen Studenten zusammenarbeiten.
Die bekommen da dann praktisch eine Plattform.
Die bekommen da eine Plattform und die haben auch ständige Ansprechpartner, wenn es darum geht, klappt es so oder muss ich da noch was ändern. Und es gibt dann am Ende des Wintersemesters gibt es dann ein Abschlusskonzert mit den Werken. Das hat sich also, diese Mischung, die ich jetzt beschrieben habe, hat sich in den letzten Jahren also sehr bewährt.
Worin sehen Sie Ihre Aufgabe als Lehrer in erster Linie?
Ja, also ich versuche bei meinen Schülern zu entdecken, was in ihnen eigentlich schon da ist und was ihnen selbst noch nicht so bewusst ist. Also ich glaube wirklich sagen zu können, dass ich niemanden manipuliere und schon gar nicht animiere, so zu komponieren wie ich selbst.
Das ist eine Gefahr.
Naja, ich weiß nicht, ob ich jetzt so aus dem Nähkästchen plaudern soll, aber ich habe mal Studenten von einem sehr bekannten Komponisten gehört.
Meinen Sie Sparlinger?
Die Richtung stimmt, ja. Der hat diese besagte Kompositionsstudent hat mal zu mir gesagt, Mensch, ich würde ja auch gerne mal so einen großen Melodiebogen schreiben.
Ja, da war es Lachen, Mann.
Genau. Ja. Und habe ich gesagt, dann mach's doch. Ja, dann hat er gesagt, ja, aber wenn ich dann zum Meister komme, dann sagt er nach so und so viel Takten, jetzt musst du abbrechen. Dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn diese Abbrüche thematisch werden und sich dann in der Klasse fortpflanzen. Wobei natürlich Lachenmann trotzdem ein großartiger Kompositionslehrer ist oder war.
Ja. Und wohin gehen Sie als Komponist?
Wohin ich als Komponist gehe? Also wer ein bisschen meine Arbeiten verfolgt hat, der wird feststellen, dass seit Ende der 80er Jahre so eine Hinwendung zu dem, sagen wir mal, großen Thema Mikrotonalität sich bei mir da auftut. Das ist in den letzten Jahren stärker geworden. Das ist allerdings auch ein sehr, sehr schwieriges Feld, weil man kann jetzt nicht mehr einfach also den Musikern seine Stücke da in die Hand drücken und sagen, jetzt macht mal. Da muss man ganz viel Gehörbildungsarbeit auch leisten und sagen, worauf es dabei ankommt. Also das ist, aber das ist doch für mich ein Weg.
Wir hören jetzt in eines Ihrer Stücke rein. Mögen Sie es ganz kurz noch anreißen?
Ja, ich habe extra für diese Veranstaltung ein älteres Stück mal von mir empfohlen. Ich glaube, dass es, bitte nicht falsch verstehen, aber dass es eine sehr schöne Musik ist. Das ist ja in der neuen Musik nicht unbedingt selbstverständlich und deswegen habe ich es extra mal mitgebracht. Das heißt Lausche den Winden, dauert insgesamt 20 Minuten. Wir hören praktisch aus dem vierten Teil 3 Minuten davon. Das ist, da verbinden sich alle 4 Instrumente zu so einer Art Hymnus. Das Ganze ist in einem sehr inspirierten Moment entstanden in Italien. Aber das wäre jetzt zu weit ausgeholt, das noch zu sagen. Thank you.
Uli Mehlhardt, Klarinette, Susanne Müller-Hornbach, Violoncello, Norbert Hardegger, Posaune und Klaus Dreyer, Klavier, Mitglieder des Mutare-Ensembles mit dem Schluss von Lausche den Winden von Klaus Kühnel.
Und Katharina Müller ist Schülerin von Moritz Eggert. Moritz Eggert wiederum war Schüler von Klaus Kühnel. Und ich weiß von ihm, dass Klaus Kühnel, ich sag's mal ganz insgeheim, sein Lieblingslehrer war. Haben Sie, Frau Müller, ein bisschen was Eggertsches in der Musik eben wiederentdeckt?
Also ich kenne noch nicht so viele Stücke von Herrn Eggert, darum kann ich das vielleicht jetzt schwer sagen. Aber ich denke, so von der Authentizität her, die ich jetzt da so gehört habe, vielleicht schon.
Ja, Katharina Müller hat uns natürlich auch selbstgeschriebene Musik mitgebracht. Und ihre Pianistin Laura Krietenstein spielt mit ihr zusammen die Sonatine für Violine und Klavier, Mobile. Wir hören zunächst den ersten Satz, bitte.